Der Bitcoin ist mal wieder auf Rekordniveau und irgendwie haben es ja fast alle gewusst. Und für die Leute, die es ein bisschen rasanter mögen, da ist der Bitcoin jetzt fast schon wieder außen vor und die gucken sich die anderen Coins ein. Also schöne, neue, alte Kryptowelt. Da haben wir natürlich einen bei uns zu Gast, der ein Verfechter des Bitcoin ist. Roman Reha, schön, dass du Zeit hast.
Hi Carola, ich freue mich, hier sein zu können.
Ja, es ist tatsächlich so, wenn wir jetzt sehen, wir sind bei 70.000 Dollar im Bitcoin. Das sind also Rekordstände, die wir jetzt wieder haben. Wenn ich mich erinnere, wir haben ein paar Mal im letzten Jahr auch miteinander gesprochen. Irgendwie hat es jeder gewusst, dass der Bitcoin wieder steigen wird, oder?
Genau, Bitcoin bleibt ja ein knappes Gut. Die positiven Eigenschaften sind nach wie vor da. Das Netzwerk ist noch weiter gestärkt. Auch die regulatorische Seite hat sich weiterentwickelt. Die Spot-ETFs haben hier in den USA Bitcoin einen Stellenwert gegeben, den Bitcoin vorher noch nicht hatte oder wo viele Anleger auch Angst hatten und gesagt haben, boah, vielleicht wird es ja verboten. Aber dieses Verbot, das ist jetzt mit den ETFs definitiv vom Tisch.
Ja, lass uns das im Einzelnen vielleicht mal besprechen. Es gibt ja auch ganz gute Gründe, darauf gehen wir nachher noch ein, dass der Bitcoin möglicherweise auch noch weiter steigen kann, denn wir haben hier ganz wichtige Ereignisse anstehen. Aber lass uns vielleicht mal aus den Tiefen des letzten Jahres kommen, als es also wirklich darum ging, ob der Bitcoin vielleicht wertlos ist, ob er verboten wird, wie du gerade schon sagtest. Da passierten dann ja einige ganz positive Dinge für die älteste Kryptowährung. Da gab es nämlich dann diesen Spot-ETF. Vielleicht können wir das ganz kurz mal für all diejenigen, die es nicht verfolgt haben, ein bisschen beleuchten, was da passiert ist und warum dann sozusagen der Mainstream auch und die großen Player auf den Bitcoin aufgesprungen sind.
Genau, also ganz im Endeffekt ist es so, wenn man Bitcoin selber kauft, dann kann man es selber verwahren und das ist auch ein riesengroßer Vorteil. Als Wall Street Unternehmen nicht unbedingt. Wenn ich jetzt Anleger habe, Investoren habe, die meine Aktie kaufen, die wollen vielleicht nicht, dass der Geschäftsführer mit seinen Bitcoin unterm Kopfkissen schläft und da braucht es natürlich eine Vertrauensinstanz, die dann in diesem Endeffekt die Bitcoin hält und dir trotzdem die regulatorische Sicherheit gibt, dass diese Bitcoin der Firma gehören. Und das hatte dann noch weitere Effekte, auch dass die jetzt in Jahres- und Quartalszahlen natürlich dann anders ausgewiesen werden mussten. Und jetzt gerade kann die Wall Street dank der Bitcoin Spot ETFs über Unternehmen wie BlackRock oder Fidelity die ETFs kaufen. Diese Unternehmen, diese Vermögensverwalter kaufen dann Bitcoin im Hintergrund und lagern diese. Und dadurch kann ich als Unternehmen mit meinem klassischen Börsendepot ganz einfach quasi Bitcoin kaufen und durch Bitcoin profitieren und auch meine Kaufkraft erhalten. Und das ist natürlich ein riesengroßer Schritt, wenn derartige Erlaubnisse durch die SEC dann gegeben wurden.
Ja, ist der Ton gleich bei dir, rauscht gleich weg vor lauter Schreck.
Genau, nee, wenn dann derartige natürlich Erlaubnisse gegeben wurden, da gibt es dann natürlich auch in dieser Form dann regulatorische Sicherheit für die ganzen Anleger, für die Wall Street Unternehmen, weil die jetzt auch wissen, hey, ich kann das kaufen, das ist alles abgesegnet und da brauche ich mir jetzt auch keine Gedanken machen, dass da noch irgendwas verboten wird oder sich irgendwas irgendwie in eine Richtung entwickelt, wo man sagt, boah, jetzt wird's doch wieder kritisch gesehen. Man merkt eher, dass das Narrativ sich ändert.
Aber lass uns ganz kurz da vielleicht mal so ein bisschen in die Geschichte auch des Bitcoin eintauchen, denn du bist ja so auch ein Bitcoin-Purist und im Grunde genommen konterkariert das doch jetzt genau das, was alle wollten mit dem Bitcoin, eben diese unabhängige, dezentrale Währung erschaffen. Wenn jetzt die großen Player an der Wall Street mit dabei sind, das Ganze ist reguliert, das Ganze ist kontrolliert, da bleibt doch nicht viel.
Naja, kontrolliert ist ja nur der ganze Weg vom Fiat-Geld hin zu Bitcoin. Bitcoin selbst als Netzwerk ist von diesen ganzen Effekten nicht betroffen. Bitcoin behält seine dezentrale Eigenschaft und ist auch in der Form gar nicht kontrollierbar als Netzwerk. Und natürlich ein freies Netzwerk, was einfach nur ein hohes Maß an Nachfrage erzeugt, erzeugt diese Nachfrage früher oder später auch bei großen Vermögensverwaltern. Also das war schon absehbar. Das ist auch schon von Satoshi Nakamoto selber in ganz frühen Phasen erkannt worden, dass das irgendwann dieser Weg in den Mainstream auch sein wird. Es verändert sich trotzdem etwas. Und zwar bei Bitcoin ist es so, dass wir eben keine neuen Bitcoin erschaffen können, während wir das beim normalen Fiat-Geld wie Euro oder Dollar durchaus können. Und genau dadurch auch häufig diese schlechte Verteilung des Geldes überhaupt erst entsteht, der sogenannte Cantillon-Effekt. Das heißt, ja, diese Vermögensverwalter sitzen jetzt auf vielen Bitcoin, sie haben aber dadurch keine Kontrolle über das Geldsystem selbst. Und das zeigt einfach nur, dass die Idee von Bitcoin so weit aufgegangen ist, dass auch die das große Interesse jetzt daran erkennen und umsetzen.
Aber jetzt sage ich mal so ein bisschen überspitzt, hier in Berlin gibt es ja die Kneipen, wo also früher dann mit Bitcoin auf Paper Wallets bezahlt wurde und wo also sozusagen die ganzen ersten Philosophen, Bitcoin-Philosophen und Exegeten auch dann sich getroffen haben. Und jetzt sind also die großen Vermögensverwalter wie BlackRock beispielsweise große Halter von Hodler, wie man das ja in der Umgangssprache sagt, von Bitcoin. Und die hocken jetzt also, ein Larry Fink setzt sich dann jetzt hier in Berlin mit dazu, wenn dann philosophiert wird. Also Spaß beiseite. Das verändert doch einiges, wenn jetzt also große Mengen an Bitcoin natürlich dann bei diesen großen Vermögensverwaltern wie BlackRock liegen. Also das verändert doch das ganze System.
Nee, tatsächlich nicht. Das ist ja auch der große Vorteil. Während wir heute, wenn wir es mal genau betrachten, eine Wirtschaft haben, die ja vor allem auf Kreditgeld basiert, also auf Geld, welches aus dem Nichts geschaffen wird, in Form von Schulden, dann haben wir bei Bitcoin genau das Gegenteil. Dort haben wir eine Wirtschaft oder eben Vermögenswerte, die wirklich da sind, greifbar sind, weil Bitcoin eben dieses knappe Gut ist und auch nicht neu erschaffen werden kann. Die großen Vermögensverwalter, die besitzen ja die Bitcoin auch nicht wirklich, sondern sie verwalten sie für die Anleger, für die Wall Street. Und das heißt, eigentlich gehört das Geld rechtlich gesehen den Unternehmen, die darüber investieren. Es ist halt ein Vehikel, um in der klassischen Investmentwelt Fuß zu fassen, um Bitcoin an die klassischen Börsen zu bringen, über regulierbare Produkte. Die bleiben auch regulierbar und natürlich kann es hier auch Gesetzesänderungen geben und natürlich kann es auch dazu führen, dass unter Umständen, ja, wenn irgendwas Schlimmes passiert, die Unternehmen nicht mehr an ihre Gegenwerte kommen. Aber Bitcoin selbst als Netzwerk ist davon nicht betroffen. Und wenn ich jetzt in Venezuela als Mensch mich entscheide, statt dem Bolivar, der extrem entwertet, auf Bitcoin zu setzen und Bitcoin als Technologie zur Übertragung meiner Werte benutze oder um im Supermarkt zu bezahlen, dann verändert dadurch, dass BlackRock jetzt dabei ist, dieses Spiel sich dabei gar nicht. Und das heißt, die eigentlichen Eigenschaften und das, was man sich von Bitcoin erhofft, es bleibt alles erhalten.
Aber sag mal, Roman, nur der Vollständigkeit halber, so richtig können wir jetzt aus Deutschland noch nicht in diese ganzen Produkte investieren, oder? Die sind noch nicht alle in Deutschland zugelassen.
Nicht nur, dass nicht alle, es sind tatsächlich gar keine dieser Produkte zugelassen. Der Grund ist, also es gibt dafür mehrere Gründe. Zum einen, hier in Deutschland ist die Regulatorik rund um diese ETNs und ETPs anders als in den USA. Dort sind es ja ETFs, also Exchange Traded Funds. Und dabei ist es so, dass wir hier in Deutschland, wenn wir so ein Produkt an der Börse haben, das nie nur ein einziges Gut beinhalten darf. Also da müsste dann neben Bitcoin noch andere Dinge drin sein, damit es sich ETF schimpfen darf. Das heißt, wir bräuchten hier eine Art, ja, Ersatzprodukt, was es eben zu einem ETN macht, also wo man wirklich dann diesen Rohstoff einfach in der Form abbildet. Das ist also regulatorisch noch nicht möglich. Es gibt hier andere, die schon seit längerer Zeit am Start sind, die sind aber nicht so konsequent wie die der Amerikaner. Das sind dann zum Beispiel von WisdomTree, so ein ETP, der allerdings an der Stelle eben nicht zu 100% mit Bitcoin gedeckt ist, sondern auch mit anderen Dingen. Und das zeigt nochmal, da gibt es schon einen Unterschied, weil die in den USA eben diese 100% Deckung haben. Wir können also in der Form diese Produkte hier noch nicht kaufen. Wir merken aber auch, dass diese Produkte gerade an weitere Börsen ausgeweitet werden. Es sind gerade Gespräche London und Hong Kong Stock Exchange, die jetzt wohl zeitnah diese ETFs der Amerikaner launchen sollen. Und wahrscheinlich wird das Interesse auch dort ähnlich groß sein wie in den USA. Man muss ja einfach sagen, der ETF-Start, der Bitcoin-ETF-Start war einer der erfolgreichsten aller Zeiten. Also es hat fast noch nie derart viel Nachfrage für neu gestartete ETFs gegeben.
Ja, und damit in diesem Zusammenhang ist natürlich dann auch der Bitcoin gestiegen. Ihr könnt mir übrigens mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da ein bisschen tiefer einsteigen wollt. Also wenn es euch interessiert, wie man im Einzelnen wirklich konkret in Bitcoin oder in solche Produkte investiert, was es da alles gibt. Keine Anlageempfehlung, ihr wisst ja, machen wir hier nie, sondern Informationen. Aber schreibt mir einfach mal rein, ob ihr mehr Informationen haben wollt. So, Roman, ich habe es am Anfang schon gesagt, es gibt ja noch weitere ganz wichtige Ereignisse, die jetzt möglicherweise auch noch mehr Fantasie in den Bitcoin bringen könnten. Möglicherweise ist diese Fantasie aber auch schon enthalten. Es geht um das sogenannte Halving. Das findet nämlich jetzt im April statt. Vielleicht auch da nochmal, erklär uns kurz nochmal, was das genau ist.
Ja, dieses Event ist genau der Grund, warum Bitcoin begrenzt ist auf 21 Millionen Stück, warum es nie mehr geben kann. Und dieses Halving-Event tritt in etwa alle 4 Jahre auf. Und dabei, nach so einem Event, dürfen die Miner eben nur noch halb so viel neue Bitcoin finden, wenn man so möchte. Das ist eben technisch festgelegt. Und dadurch gibt es dann irgendwann auch diese Limitierung auf die knapp 21 Millionen Stück. Dieses Event macht natürlich eine Verknappung am Markt. Viele sagen, das Event zukünftig hätte weniger Effekt. Einfach aus dem Grund, weil ja die meisten Bitcoin schon im Umlauf sind. Und zwar 19,7 Millionen Stück. Und da sieht man schon, naja, bis zu 21 Millionen ist das nicht mehr so viel. Allerdings muss man auch sagen, durch die Eigenschaft, die Bitcoin mit sich bringt, dass es so knapp ist, wird es auch mehr gehalten. Das heißt, an den Börsen sind weniger Bestände und diese Bestände verknappen sich auch immer weiter. Das heißt, der Halving-Effekt in Bezug auf den handelbaren Bitcoin-Bestand, der ist tatsächlich sogar noch größer als in der Anfangszeit. Und das zeigt nochmal, dass das durchaus auch am Markt immer wieder, zumindest historisch gesehen, dazu geführt hat, dass der Kurs gestiegen ist. Und da kommen wir auch zu einem Unterschied zu den Zyklen, die wir die letzten 4 Jahre und auch letzten 8 Jahre gesehen haben. Denn eigentlich war es so, dass das alte All-Time-High immer erst nach dem Halving wieder gebrochen wurde. Und jetzt ist es früher gebrochen worden. Jetzt muss man sich natürlich fragen, warum? Die ETFs, okay, schön und gut, aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Gründe. Und ein Grund, den viele im Moment auch sehen, ist, dass die Inflation seitdem so stark war, dass wir zwar nominal wieder bei $70.000 sind, aber diese 70.000, die sind ja jetzt viel weniger wert wie vor 4 Jahren. Und dementsprechend sind wir eigentlich gar nicht bei der alten, beim alten Kaufkraft-All-Time-High, wenn man so möchte. Und das zeigt so ein bisschen, vielleicht hat sich hier der Zyklus verschoben, vielleicht ist durch die ETFs die Rakete früher gestartet, vielleicht ist es aber auch einfach nur nominal ein All-Time-High. Als Beispiel, wir haben über 25 Länder, wo Bitcoin schon lange vor dem All-Time-High neue Höchstwerte gefunden hat, einfach weil die Landeswährungen so schnell entwertet sind. Und da ist eben so die große Frage, was ist hier der Effekt oder spielt hier alles so ein bisschen mit rein?
Also an der Stelle würde ich dann mal ein wenig auch zur Vorsicht mahnen, denn was wir auch gesehen haben, ist natürlich, dass dieser Höchstkurs doch auch sehr angreifbar ist, denn wir hatten ja auch innerhalb von einem Tag, 2 Tagen relativ starke Kursverluste dann auf einmal wieder gesehen. Das heißt also, sich jetzt darauf zu verlassen, dass dieses Halving jetzt also der Zyklus verschoben ist und jetzt dann die alten Hochs durch Inflationsbereinigung erst noch zu sehen sind. Bitte immer alles mit Vorsicht genießen, ihr Lieben. Also wenn ihr jetzt begeistert seid und sagt, ihr wollt unbedingt jetzt auch bei Bitcoin mit dabei sein, guckt euch den Kurs genau an. Wir sind sehr deutlich in den letzten Monaten nach oben gegangen. Wie gesagt, jetzt wieder alte Rekorde. Ich empfehle ja an der Stelle, wenn ich überhaupt von Empfehlungen reden kann, immer nur ein kleines Teil, ein bisschen seines Geldes auch in Bitcoin zu investieren. Und das kann man inzwischen ja auch in Deutschland relativ einfach machen. Da muss man nicht mehr extra nach Berlin kommen in so eine Bitcoin-Kneipe und sich hier eine Hard-Wallet zulegen, sondern das kann man meist auch über seine eigene Bank machen. Also insofern guckt euch das genau an. Das sind alles jetzt Theorien, die wir euch hier präsentieren, wie es weitergehen könnte. Aber da lass uns dann nochmal weitermachen. Also es gibt jetzt natürlich schon wieder die exotischen Kursziele von 100.000 und von 1 Million, weil wir halt eben auch die Verknappung haben, also weil es eben nicht mehr als die 19 Millionen Bitcoin gibt. Also das heißt, sag uns jetzt mal vorsichtig deine weitere Erwartung. Wie gesagt, keine Empfehlung, sondern deine weitere Erwartung. Also du bleibst bullish für den Bitcoin.
Ja, also Erwartungen sind ja sowieso immer so eine Sache. Man muss einfach sagen, Bitcoin ist natürlich ein knappes Gut und tja, wenn wir mehr Geld haben, dann ist zumindest schon mal das Verhältnis von Bitcoin und Geldmenge immer ungleicher. Bei mehr Fiat-Geldmenge, mehr Euro, mehr Dollar, müsste dementsprechend bei gleicher Nachfrage, ja, natürlich immer das auch berücksichtigt, der Bitcoin-Kurs steigen. Aber es ist kein Garant für die Zukunft. Sollte jedem klar sein. Und jetzt muss man aber auch sagen, dass unter Umständen so ein Halving-Event auch dazu führt, dass erstmal ein großer Abverkauf stattfinden könnte. Einfach weil viele schon damit rechnen, dass der Kurs steigt und diese Situation für sich dann einfach nutzen wollen, um mehr Geld zu machen. Und das haben wir auch bei den ETFs gesehen. Kurz nach der Bestätigung ist der Kurs erst nach oben geschnellt und dann ganz, ganz weit runter korrigiert, bis er sich dann langsam durch die ETFs erst wieder so richtig erholen konnte. Also auch das kann jetzt hier passieren. Kurzfristig ist Bitcoin sowieso stark volatil. Man sollte sich immer eher langfristig die Entwicklung anschauen. Und da sieht man eben, dass Bitcoin sich immer wieder gut erholen kann und auch von vielen anderen Kryptowährungen absetzen kann. Wie du das richtig gesagt hast, Carola, wir brauchen ja auch nicht auf die ETFs warten. Das ist auch eher was, wo ich sage, das ist ein Anwendungsfall für Hedgefonds, für die Wall Street, für Aktienunternehmen, für Aktiengesellschaften. Für uns als Privatpersonen ist es eigentlich technisch gesehen und auch tatsächlich hier in Deutschland steuerlich gesehen viel, viel besser, die Bitcoin selber zu verwahren. Also kaufen, auf die eigene Wallet liegen lassen. Und wenn man es dann richtig sicher machen möchte, ja, natürlich mit einer Hardware-Wallet, mit einem guten Cold-Storage, das ist auch alles gar nicht so schwer. Das sind am Anfang viele neue Begriffe. Wenn man das erstmal so ein bisschen verinnerlicht hat, das geht ganz schnell und dann merkt man auch, hey, das ist ein gutes Gefühl, ich brauche hier niemandem mehr Vertrauen. Und genau das ist ja das, was Bitcoin uns eigentlich auch bringt, eine Technologie, bei der wir Werte vertrauenlos, also ohne, dass wir einer Drittpartei vertrauen müssen, absichern können.
Ja, ganz genau. Und wer also hier dem Roman vertrauen will, der kann nämlich auch auf seine Seite gehen und da mal weiter reingucken in die ganzen Videos, denn du machst das wirklich fantastisch und bereitest das ja für uns auch alle wirklich immer wieder sehr gut und verständlich vor. Übrigens komme ich mir vor wie Costolanis kleine Schwester, denn dieses Thema Buy on Rumor, Sell on News, also genau das, was jetzt möglicherweise beim Harving auch passiert, also in die Gerüchte kaufen und dann, wenn die Nachricht kommt, verkaufen. Das gab's schon vorm Bitcoin. Das haben wir schon ganz lange auch ganz normal an der Börse immer wieder durchdekliniert. Also insofern ist das auch nichts Neues und das kann tatsächlich jetzt ja auch uns blühen. Aber ich hatte es vorhin mal ganz kurz angesprochen. Ich sag dir, mein Sohn, der ja auch in Krypto unterwegs ist, 21, der sagt mir jetzt schon wieder, Bitcoin ist doch langweilig. Ich gucke mir die anderen Coins jetzt wieder an. Da ist richtig die Musik drin. Also merkst du das denn auch bei deinen Zuschauern, bei deiner Community, dass da viele jetzt schon wieder sagen, ach komm, hör doch auf, Bitcoin, Verdopplung. Nein, ich will 10x, ich will 100x.
Die Gier ist immer groß, natürlich, aber bei meiner Community mittlerweile, auch durch die Art und Weise von Inhalten, die ich mache, ist das eher weniger der Fall. Also da gibt es schon viele Leute, die vor allem bei Bitcoin sind, um ihre Kaufkraft zu erhalten, gar nicht um zu spekulieren. Und das wirkt erstmal komisch, weil für viele Bitcoin so neu ist und natürlich dadurch ja als Spekulationsobjekt auch wahrgenommen wird. Wenn man Bitcoins Eigenschaften betrachtet, dann ist Bitcoin eigentlich ganz, ganz konservativ. Noch konservativer, wenn man so möchte, als Gold. Also es sind einfach so festgeschriebene Regeln bei Bitcoin, die einfach nur ein knappes Gut, funktionsfähig, global nutzbar eben in dieser Form definieren. Und meine Zuschauerschaft ist eher älteren Alters. Das ist so vor allem der Peak, so bei um die 30, 35, aber auch viele, die über 60, über 70 sind, die einfach nicht wissen, hey, wie kann ich meine Kaufkraft erhalten, ohne einzelnen Aktien vertrauen zu müssen oder mich ständig mit den neuesten Informationen zu einer Aktiengesellschaft auseinandersetzen zu müssen, zu globalen Ereignissen. Ich habe Bitcoin als knappes Gut, kann darin sparen, fertig. Für junge Leute ist das vielleicht gar nicht hip genug und zu konservativ. Und die wollen kunterbunte Effekte und NFTs und diese ganzen Sachen. Da muss man aber sagen, historisch gesehen sind das genau die Produkte, die zum einen immer wieder für Hype und auch zum großen Kursverlust führen und sich teilweise auch nicht wieder erholen können. Und deren, ich sag mal, auch teils aufgeblähte Geschäftsmodelle, FTX als ein Beispiel, Celsius und viele andere, Terra Luna, auch überhaupt erst zu diesen harten Bärenmärkten führen. Ja, also hätten wir damals FTX nicht gesehen, dann hätten wir wohl möglich auch damals schon die 100.000 Bitcoin-Kursziel gesehen. Durch den ganzen Zusammenbruch, diesen Kaskadeneffekt dieser ganzen Unternehmen, die extrem aufgeblähte Geldmengen hatten, einfach auch dadurch, dass man ja algorithmisch hingegangen ist und gesagt hat, hey, hier liegt jetzt ein Wert, daraufhin geben wir neue Kredite aus, mit diesen Krediten wieder neue Kredite. Man hat also unglaublich in den Markt reingehebelt und das ist in sich zusammengefallen und hat alles mit runtergerissen. Das sind auch genau die Effekte, die zu diesen extremen Schwankungen führen. Man merkt es einfach, die Gier und dann auch die Fear, das ist das, ja, also immer die Gier und dann die Angst, die diese Märkte extrem bewegen. Und Bitcoin, ja, das lässt sich dadurch noch beeinflussen, weil die Wahrnehmung auch ist, das ist alles irgendwie diese eine Kryptowelt. Aber das Verständnis, dass Bitcoin doch schon losgelöst ist von dem Rest, das kommt immer mehr. Das kommt auch vor allem jetzt durch die großen Vermögensverwalter wie BlackRock, wo man auch einfach sieht, naja, es gibt ein Bitcoin-ETF, es gibt aber eben kein Dogecoin-ETF. Und ganz das genau. Zeigt auch so ein bisschen, wo das Interesse der Wall Street ist. BlackRock hat es auch nochmal bestätigt. Es gibt fast gar kein Interesse an den anderen Kryptowährungen, auch an Ethereum, nur minimal. Das, was die Unternehmen wollen, ist Bitcoin.
Ja, ganz genau. Und deshalb, Roman, freue ich mich jedes Mal, wenn du zu mir in den Money Talk kommst und bist natürlich immer ein gern gesehener Gast. Also wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr tiefer einsteigen wollt, auch in das Thema Bitcoin. Dann machen wir das mit Roman zusammen. Guckt bei Roman auf den Kanal. Wenn ihr das erste Mal bei mir seid, lasst mir ein Abo da. Das ist hier die Währung bei YouTube. Roman, ich danke dir ganz doll. Es wird alles verlinkt hier unter dem Video. Danke, dass du da warst und wir sehen uns ganz bald wieder und warten dann mal das Halving ab. Danach sprechen wir uns. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.